ARD Sounds.
Fritz, weißt du, wie ich mir als Kind die Zukunft vorgestellt habe?
Du dachtest, du sitzt in einem Studio-Kabuff beim Bayerischen Rundfunk mit mir und redest über KI.
Nein, das hätte ich mir niemals, also das habe ich natürlich gehofft, aber ich dachte, das könnte niemals was werden. Nein, ich glaube vor allem auch, als ich 10 oder 12 war oder so, ich habe immer über die Zukunft als Videospieltechnologie nachgedacht. Also wirklich, ich habe mir immer gedacht, okay, die Videospiele von heute, die sind ja schon so viel besser als so die alten, die ich irgendwo mal in so einem beim Flohmarkt oder so mitgenommen habe. Da tut sich schon so viel. Die Leute sehen auf einmal so echt aus. Wer weiß, wo uns das alles noch in Zukunft hinführt. Und es gab auch immer mal wieder so eine Serie oder so einen Zeichentrickfilm, wo dann jemand in eine völlig realistische und komplett interaktive Welt eintaucht. So in das Metaverse, bevor es das Metaverse gab.
Das ist sehr lustig, Gregor, weil irgendwie sind wir uns da ähnlich, weil das war exakt auch meine Vorstellung der Zukunft als Kind. Und meine große Hoffnung war nicht irgendwie, okay, auch fliegende Autos und auch all diese anderen Dinge, aber natürlich auch so die geilsten, coolsten, realistischsten, immersivsten Computerspiele, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Es ist ja, was man sich vorstellen kann, vielleicht auch einfach als Kind.
Ja.
Ich persönlich bin jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so der Hardcore-Gamer. Ja, ich zocke nicht mehr so viele Stunden weg wie früher. Du schon, habe ich manchmal das Gefühl.
Wenn ich Zeit habe, also auch nicht mehr so viel wie früher und auch, also ich war jetzt auch nie so der Hardcore-Gamer, aber ich spiele schon gerne mal ab und zu, wenn ich Zeit habe.
Jetzt haben wir aber eine tolle Möglichkeit, Fritz, und zwar, weil wir ja der KI-Podcast sind, beschäftigen wir uns auch mit der Zukunft. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir dieser perfekten, realistischen Videospiel-Zukunft, die ich mir damals vorgestellt habe, dass wir der allmählich vielleicht nicht direkt nahe kommen, aber dass sie zumindest so ins Sichtfeld gerät. Also so am Horizont taucht auf einmal das auf, was ich mir damals mit 10 oder 11 vorgestellt habe. Und ich freue mich auf einmal da richtig drauf, dem näher zu kommen.
Wir reden heute über, es ist vielleicht schon klar geworden, über KI und Gaming, über KI und Computerspiele. Und Leute, die uns ab und zu so ein bisschen hören, die wird nicht wundern, dass wir ausgerechnet heute darüber reden, weil gerade ist endlich unser Promptables erschienen, unser offizielles Spiel zum KI-Podcast, was ihr natürlich alle jetzt sofort entweder auf Steam downloaden könnt oder ihr könnt einfach auf promptables.de direkt im Browser dieses Spiel spielen. Und wir reden aber nicht nur über unser eigenes Game, sondern wir gucken so ein bisschen uns die größere Frage an und fragen uns, was kann die Technologie KI, vor allem Sprachmodelle und auch generative KI-Videomodelle, bieten für die Gaming-Welt? Ist das vielleicht der erste Schritt in Richtung des Holodecks oder des Metaverses oder eben dieser interaktiven Welten, in die man so ein bisschen eintreten kann und die sich dann auch selber erschaffen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen, hier beim KI-Podcast. Und ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Gregor, am Donnerstag war es soweit, dass Promptables endlich in seiner Vollversion released wurde.
Promptables, das KI-Duell.
Das KI-Duell,
um die Vollversion in ihrem vollen Titel abzubilden.
Und wir haben gerade schon ein bisschen gespielt, bevor wir hier diese Aufnahme gemacht haben.
Es ist ja immer so vor unserer Aufnahme, dass wir uns kurz Gedanken machen, worüber reden wir eigentlich heute, wie bereiten wir uns vor. Diesmal haben wir richtig gearbeitet, bevor es losging. Wir haben nämlich unsere erste offizielle KI-Podcast-Promptable-Duellrunde gehabt. Das macht ja auch eine Menge Spaß. Ja? Man muss sich erstmal überlegen, welches der Promptables, welches der Monster möchte ich einsetzen, welche Attacken möchte ich diesem Monster zur Verfügung stellen. Denn, das ist ja das Magische an Promptables, man gibt dem Monster Fähigkeiten, die einem einfach selber einfallen. Also man bekommt nicht einfach eine Liste mit fertigen Fähigkeiten, fertigen Attacken wie bei anderen Spielen, sondern man muss die sich ausdenken. Man muss selber an denen arbeiten. Und das haben wir beide gemacht und haben die einfach mal gegeneinander ins Feld geschickt. Na, alles klar. Da hören wir schon unsere Promptables Startmusik.
So, wir sind in einem Zeppelin über dem Meer. Im Hangar stehen Boxen mit Nahrung, Fallschirmen und Feuerwerkskörpern umher. Man kriegt am Anfang immer so eine Arena und das ist wichtig, weil manchmal auch die Attacken mit dieser Arena interagieren mit der Umgebung.
Ich habe mir wirklich vorher so Gedanken darüber gemacht, was passt denn einerseits zu mir, aber auch andererseits zu diesem Monster. Und mein Monster ist Sleepy.
Ah ja.
Also Sleepy ist so ein kleines, knuddeliges Wesen, bisschen chubby, aber hat's faustdick hinter den Ohren. Deswegen
schaue
ich mal, ob ich mit interessanten Schlafattacken hier die Überhand gewinnen kann.
Ich habe natürlich total gemetagamed und ich habe Buzzy gewählt. Buzzy ist so ein elektronischer Frosch. Und jetzt sehen wir, du setzt Sandmann ein.
Ja, Sandmann ist, also da werfe ich quasi Schlafsand.
Ist dein Prompt.
Genau, ich werfe quasi Schlafsand auf dich und der geht dir ins Auge und ist extrem unangenehm.
Okay. ich hingegen habe Paralyse ausgewählt.
Ja, okay.
Oh mein Gott! Buzzy wird durch das eingeschränkte, also du wirfst Sand auf mich. Buzzy wird durch das eingeschränkte Sehen offen verwundbar und taumelt, bevor der Blitzschlag vollständig wirkt.
Tja.
Sleepys Sand legt Buzzy kurzzeitig lahm. Sleepy gewinnt die Runde. Oh mein Gott.
So, jetzt habe ich versucht, Albtraum einzusetzen, also was dich in einen Schlaf versetzen soll und gruselige Albträume geben, aber da habe ich jetzt gegen Paralyse verloren. Ich schätze, beide haben so ein bisschen mit
vollständig. Buzzy gewinnt die Runde.
Aber machst du jetzt einfach immer Paralyse oder machst du auch irgendwas anderes?
Nein, jetzt habe ich dich paralysiert, mein lieber Gregor, und wenn mein Plan aufgeht, dann kann ich jetzt mit meiner nächsten Attacke, nämlich mit Lightspeed.
Glücklicherweise habe ich eine Attacke, die genau für diese Fälle, wo ich paralysiert bin, gemacht
ist. Oh mein Gott, Schnarchen.
Schnarchen, weil ich bin jetzt paralysiert und ich schlafe einfach ein. Und zwar schlafe ich jetzt so laut, dass es deine Ohren betäubt. Aber es funktioniert.
Die Idee war aber gut.
Ich fand die Idee, ehrlich gesagt. Also bin ich jetzt einfach paralysiert für den Rest.
Du schnarchst, ohrenbetäubend bleibst, aber paralysiert und reglos, sagt unser KI-Judge. Buzzy trifft mit einem extrem schnellen, elektrisierenden Schlag und durchbricht Sleepys Verteidigung.
Bin ich jetzt einfach paralysiert für den Rest des Duells?
Ich weiß es nicht.
Einfach nicht mehr.
Schauen wir mal. Also die Idee von deinem Schnarchen ist extrem clever. Paralysiert ist halt nicht schlafend.
Ne? Ja, okay. Aber ich bin halt einfach, du hast mich einfach paralysiert und jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt bin ich noch mehr paralysiert.
Ja.
Und damit hast du...
Jetzt, genau, ich habe jetzt noch den Lightning Flash gemacht. Also alle meine Attacken, ich habe diese Paralyse und die restlichen sind alle so extrem auf Geschwindigkeit, habe ich meine Prompts formuliert, also dass die möglichst schnell sind. Weil ich festgestellt habe, wenn man das reinschreibt, dann führt das funktioniert ganz gut in dieser Prompt-Umgebung von Promptables, weil dann quasi die KI oft eben denkt, ja okay, beide greifen sich an, aber der eine ist schneller und dann haut der ein bisschen früher als der andere. Und selbst wenn der andere dann irgendwie noch haut, ist dann oft genug, dass man quasi diesen ersten Treffer landet und das bringt einen weit.
Ja, also ich merke, dass es dich weit gebracht hat, denn du hast mich durch paralysierende Fähigkeiten ins Jenseits befördert. Herzlichen Glückwunsch, Fritz, zum Sieg im ersten offiziellen KI-Podcast-Kampf.
Also eine Sache, die ich jetzt wirklich, die mir gut gefallen hat vorhin, Gregor, an diesem Spiel, das wir gespielt haben, war, dass ich direkt wieder gemerkt habe, was eigentlich das zentrale Element von Promptables ist. Und für mich sind das nur zur Hälfte die Kämpfe, die man da macht. Also nur zur Hälfte die tatsächlich dieses Leaderboard und wie man eben miteinander dann so auf einer kompetitiven Ebene rausfindet, welche Prompts gut funktionieren. Und zur anderen Hälfte ist es tatsächlich auch die Kreativität. Und ich muss zugeben, dass mich diese Idee von dir eben alles mit dem Thema Schlaf zu machen, weil dieses Sleepy Promptable ja auch so ein bisschen verschlafen aussieht und schon so heißt, die hat mir sehr gut gefallen.
Also das ist jetzt eine sehr nette Art und Weise, mir zu sagen, dass ich zwar krass abgelost habe, aber halt irgendwie auf kreative Art und Weise abgelost.
Ja, aber hast du wirklich abgelost? Weil für mich ist es jetzt, für mich fühlt es sich so
die
an,
als Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.
Ja, aber ich meine, guck mal, mein Prompt, ich habe mir den ja, also ich habe ja wirklich viele Prompts ausprobiert gestern und viele sind auch einfach haben nicht geklappt. Sehr, sehr viele sind einfach nicht angenommen worden. Man musste ja erst zu einem KI-Schiedsrichter geben, der die dann beurteilt, ob die overpowered sind, ob die zu mächtig sind.
Lass uns da kurz drüber sprechen, weil das ist ja was für diejenigen, die die Folge hören, die Promptables noch nicht gespielt haben, was man, glaube ich, gar nicht so richtig versteht. Also bevor ich loslegen kann und bevor ich meinem Promptable tatsächlich einen Gegner zugewiesen bekomme, muss ich ja erstmal das Arsenal voll machen. Und das geht nicht einfach so. Also ich kann nicht einfach sagen, hier ist eine Attacke, die gewinnt das Spiel zum Beispiel. Es gab bei Yu-Gi-Oh! Gab es immer diese eine Karte, die man ziehen konnte, mit der man einfach gewinnt, was ich eine tolle Fähigkeit fand. Das geht nicht, sondern das muss vorher durch so eine Schiedsrichter-KI durch. Und die Schiedsrichter-KI entscheidet, ob sie diese Attacke einmal vielleicht ein bisschen zu stark findet, aber auch, ob die überhaupt passt zu dem Wesen, mit dem wir spielen.
Also ich meine, ich will nicht ausschließen, dass Leute in unserer Community irgendeine Möglichkeit finden, so eine Mega-Attacke an dem Schiedsrichter vorbeizuschummeln. Aber ja, dazu muss man natürlich, das ist Teil der Challenge.
Genau,
da muss man,
richtig, ja.
Da muss man clever Prompt engineeren. Aber natürlich ist es so designt, dass solche Attacken nicht gehen. Und ich habe auch ein bisschen versucht, alles Mögliche mal irgendwie an dem Schiedsrichter vorbeizuschummeln. Der war schon sehr streng bei mir und hat das alles dann mir nicht durchgehen lassen. Und das Zweite ist, dass man nicht nur vom Power-Level her balancen muss, sondern man muss eben auch so ein bisschen sich gucken, wie sieht mein Promptable aus? Ja, also hat es zum Beispiel Stacheln oder in meinem Fall ist es dieser elektrische Frosch und welche Attacken passen da dazu? Ja, bei meinem habe ich natürlich lauter Strom- und Elektroattacken genommen. Mhm. Sleepy, dieser süße, kleine, aber irgendwie ein bisschen hypnotisch wirkende, ich weiß gar nicht, was das ist, wie so ein Äffchen. Da macht das schon Sinn, was du gemacht hast, eben alles mit dem Thema Schlaf und mit dem Thema Hypnose und mit dem Thema irgendwie mentale Fähigkeiten oder sowas zu nehmen. Und also das ist schon was, mit dem ich wirklich sehr viel Zeit verbracht habe, da tatsächlich diese entsprechenden Prompts zu designen. Und das ist jetzt das, was mir so ein bisschen einfach am Ende, ja, einfach peinlich ist im Vergleich mit deinen Attacken. Ich habe dann halt gemerkt, es gibt Leute in unserer Community auf unserem Discord-Server, die sich da schon sehr viel damit beschäftigt haben. Und diese Paralyse-Attacke, die habe ich mir tatsächlich geklaut. Also das ist nicht meine eigene Idee gewesen.
Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die spannend sind an diesem Spiel und die uns auch, glaube ich, was erzählen über die KI-Videospiel-Zukunft, auf die wir allmählich so zusteuern. Weil gerade dieses, was ist eigentlich kreativ und wie viel Freiheit lässt mir das Spiel und wer findet den interessantesten Weg drumrum? Das ist ja was, das kennt man schon irgendwie aus vielen Videospielen. Also in vielen Videospielen hat man ja auch früher immer darüber geredet, ja, wenn ich mit Mario so diese bestimmte Kombination von Tasten drücke, dann geht ein geheimes Level auf oder ich bekomme irgendein Power-Up, was man sonst nicht bekommt. Also so diese Tricks, ja, diese Cheatcodes, die man ausgetauscht hat. Und das Spannende ist, das ist ja hier irgendwie so ähnlich. Also es geht wahrscheinlich, ne? Es gibt wahrscheinlich so geniale Tricks, nur das Spiel weiß das selber gar nicht. Also die Entwickler des Spiels wissen nicht einmal, was der beste Weg, dieses Spiel zu schlagen ist, sondern es liegt sozusagen am Spieler, diese Cheatcodes, diese versteckten Wege selber zu finden. Und ja, da hast du natürlich dir auch ein bisschen mehr Zeit schon genommen, als ich das gemacht habe.
Ja, es ist wirklich spannend, weil sich dieses Spiel so ein bisschen mit der eigenen Spieler-Community dann auch weiterentwickelt oder überhaupt erst zu einem neuen Spiel wird. Also die Community da, wir haben diesen Discord-Server, also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Plattform, eine Art Internetforum oder ein Messaging-Service, wo sich Leute treffen können, da kann jeder hin, der Link ist in unseren Shownotes. Und dort finden dann zum Beispiel immer freitags um 16 oder um 20 Uhr abwechselnd so Community-Meetups statt, wo Leute dann, auch da war ich gestern dabei, sich dann tatsächlich auch über ihre Prompts austauschen und unterhalten und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo kann man vielleicht noch so ein bisschen dran drehen und dann auch miteinander spielen, gegeneinander spielen, mit anderen Leuten spielen. Es ist ja ein Multiplayer-Spiel, also es ist auch schon ziemlich viel los auf den Servern. Also es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit nur mit anderen KI-Gegnern spielen muss, sondern man tatsächlich, also ich habe irgendwie wirklich fast nur Menschen getroffen eigentlich gestern und vorgestern. Und das finde ich schon interessant, weil genau das ist ja das, was wir von Anfang an mit dem Spiel auch erreichen wollten, beziehungsweise was die Idee von Immergo Entertainment von Paul Radetzky und von den Leuten waren, die das Spiel entwickelt haben, nämlich zu schauen, wie verändert sich die Spielmechanik dadurch, dass generative KI, dadurch, dass Sprachmodelle so ein essentieller Bestandteil der Spielmechanik sind, ohne dass es zu sehr ausfranst. Das ist die große Herausforderung, weil ja natürlich, wenn man da so ein Sprachmodell drin hat, was ja immer was Unberechenbares ist, dann kann da natürlich irgendwie auch alles passieren. Und das ist ja erstmal was, was du als Spieldesigner gar nicht unbedingt möchtest. Also du möchtest ja schon auch irgendwie die Umgebung, in der die Leute dann reinkommen, so ein bisschen einigermaßen kontrollieren können.
Ja, ich fand das in der Vorbereitung und in der ganzen Entwicklung dieses Spiels auch wirklich sehr spannend, weil mein erster Gedanke davon war eben auch, ja gut, dann habe ich halt ein Spiel, in dem ich alles machen kann. Aber wenn ich auf einmal alles machen könnte, dann ist es nicht mehr wirklich ein Spiel, sondern vielleicht eine Simulation oder es gibt auch kein wirkliches Kräftemessen. Aber das Spannende ist, auch obwohl oder vielleicht auch gerade weil ja in Promptables irgendwie theoretisch alles möglich ist, geht es so viel darum, wieder neue Grenzen zu schaffen, in denen man sich bewegen muss. Also wie schaffe ich es, mit kreativem Nachdenken an den Ort zu kommen, wo ich hin will? Finde ich wirklich total faszinierend. Und auch, dass viele meiner Tricks, wo ich sagte, das geht sicherlich durch, nicht funktioniert haben. Ich habe zum Beispiel versucht, einfach meine Fähigkeit auf Isländisch zu beschreiben. Weil ich dachte, die Schiedsrichter-KI nimmt das dann vielleicht einfach, lässt das vielleicht durchgehen, weil sie denkt, na gut, das ist ja in einer anderen Sprache und dann gewinne ich das Spiel so. Aber die sagt einfach nur, hä, wovon redest du? Damit kann ich nichts anfangen. Okay.
Weil ich habe es öfters auf Englisch probiert und das hat wiederum geklappt. Aber trotzdem konnte ich dann auch da nicht irgendwie einfach Instant Win oder sowas reinschreiben. Yeah, sondern ich musste immer, also bei mir war die Schiedsrichter-KI sehr, sehr streng. Manchmal ein Ticken vielleicht auch ein bisschen zu streng für meinen Geschmack. Und hat darauf geachtet, dass wirklich die Fähigkeiten, die ich gebe, dann auch zu dem Promptable passen. Also, dass es tatsächlich von der Optik her und von den Gliedmaßen, die das hat, dass es diese Bewegungen auch ausführen kann, die ich beschreibe. Und das ist aber, finde ich, das, was auch ein gutes Spiel ausmacht. Also, Mark Rosewater, das ist einer der wichtigsten Designer von Magic the Gathering, von diesem Sammelkartenspiel, das ich manchmal hier im Podcast erwähne, der sagt immer, auf Englisch, Restriction breeds creativity, also Einschränkungen erschaffen Kreativität. Und das ist das, was, finde ich, gerade, also wirklich passiert jetzt schon oder sich abzeichnet in dieser Community von Promptables, dass die Leute tatsächlich in diesen Einschränkungen, die es da gibt, Zeicheneinschränkung ist noch eine andere, dass man nur bestimmte Anzahl an Zeichen hat für seine Prompts, die man dann erst mit Credits durch längeres Spielen hochschrauben kann, dass durch diese Einschränkungen tatsächlich wirklich die Kreativität der Leute richtig herausgefordert wird.
Es ist ja auch völlig verständlich, weil Promptables ja wirklich das erste Spiel seiner Art ist. Also das muss man ja wirklich so festhalten. Das ist nicht so, als gäbe es schon ein komplettes Genre von Spielen dieser Art, sondern also das Team hinter Promptables, also Emergo Entertainment und Neuroforge und das SWR X-Lab, die hatten ja nicht wie bei anderen Spielgenres einfach schon ganz viele andere Spiele so als Vorlage, sondern die mussten sich das wirklich komplett von 0 auf 100 quasi überlegen. Wie sieht ein Spiel aus, was so funktioniert? Was macht das aus? Wie funktioniert das? Aber das Spannende ist, dass die ja nicht die einzigen sind, die sich damit beschäftigen. Und damit lass uns doch mal die Promptables Arena hinter uns lassen. Die werden da sicherlich nochmal drauf zurückkommen, früher oder später. Und schauen, was noch so los ist in der Gaming-Welt. Weil es ist eine sehr interessante Zeit. Und obwohl ich mich selber ja gar nicht so für Videospiel interessiere, fand ich es total spannend, mir für diese Folge mal anzugucken, wie eigentlich andere Videospielunternehmen gerade das Thema KI bei sich entdecken und versuchen, in Videospiele zu integrieren.
Na siehst du mal, jetzt wirst du ja doch noch zum Gamer auf deine alten Tage und tust dich hier in die Games-Branche eingraben.
Ich werde vielleicht zu jemandem, der sich interessiert für Gaming. Ich glaube, das ist es eher. Wofür ich mich interessiere, ja, ist nicht Videospiele spielen, sondern es ist 40-minütige YouTube-Videos gucken, wo Entwickler von Videospielen über ihren Prozess reden. Das habe ich nämlich gemacht. Es gibt ein Spielstudio, das heißt Ubisoft. Das kennt man, glaube ich, auch, wenn man da unterwegs ist in der Gaming-Welt. Die Assassin's Creed-Spiele zum Beispiel macht Ubisoft. Und die haben...
Es ist so schön, Gregor, mit dir diese Folge zu machen, weil du noch nie so tech-unaffin und boomerig gewirkt hast wie jetzt.
Ja, hier ist das besonders schlimm. Ich habe den Assassin's Creed-Film gesehen, von dem alle Assassin's Creed-Fans sagen, dass er furchtbar ist. Naja, Und zwar, also diese Ubisoft-Firma, die arbeitet seit längerem an einer, ich würde sagen, gerade noch so Tech-Demo, und das heißt Teammates. Also die Idee dabei ist, man spielt ja in verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed, mit anderen Charakteren auch oft zusammen. Und wenn die von einer KI oder vom Computer gesteuert werden, dann sind die natürlich ein bisschen eingeschränkt in dem, was sie tun können. Ich kann nicht das machen, was ich mache, wenn ich mit dir zusammen, ja, in diesem Spiel drin wäre und die einfach sagen könnte, hey Fritz, kannst du mal bitte abchecken in dem Raum nebenan? Ist da gerade noch ein Gegner oder haben wir da alles eingesammelt? So, das kann ich bei dir machen, wenn ich mit dir spiele, aber ich kann es eben nicht machen mit einem vom Computer gespielten Teamkollegen. Und woran Ubisoft arbeitet, und das zeigen sie in dieser Demo auch ziemlich interessant, ist diese Technologie auf computergespielte Charaktere zu übertragen. Und es gibt so einen kleinen Clip, wo die das zeigen, wie das aussieht. Das klingt nämlich ungefähr so.
Sophia, can you get on the other one?
I'm on it.
Also seine Teamkollegin heißt Sophia und man hat dann gerade kurz gehört, wie er ihr sagt, kannst du dich darum kümmern, und dann braucht sie eine Sekunde, ja, die KI muss kurz überlegen und sagt dann, I'm on it, weil sie das verstanden hat, sagt, okay, ich kümmere mich drum, und dann läuft die Figur auch tatsächlich weg und läuft woanders hin.
Alright, thanks, Pablo Sophia. Can you follow me now?
Following.
Und jetzt sagt er, bitte folgt mir doch. Und die zwei laufen hinter ihm her. Und das sind so ein ganz kleiner Clip. Also viel mehr zeigen sie gar nicht in diesem Video, weil das noch eine sehr unausgereifte Technologie ist. Aber ich finde das total faszinierend, dass das jetzt geht.
Also es ist ein bisschen so, wie wenn man mit einem Large Language Model, also sowas wie Claude oder ChatGPT, mit Computer Use arbeitet. Also die haben ja auch den Sprachmodus, den kann man ja auch mit seiner Stimme Befehle geben und sagen, geh doch mal in diesen Ordner, erstell mir da eine PowerPoint-Präsentation. Und jetzt ist das aber, dass sie halt mit einem gemeinsam dann Computer spielen.
Genau, das ist so ungefähr die Idee. Und die zwei Entwickler reden auch in diesem Talk darüber, was die ganzen Herausforderungen dabei sind. Und man merkt, die brauchen da noch dafür. Also die sind noch nicht durch damit, das zu lösen. Aber man merkt aber auch, da kommt was auf uns zu. Weil in dem Moment, in dem ich wirklich meinen Teamkollegen sagen kann, mach doch mal bitte das und das, und dann haben die vielleicht sogar eigene Erfahrungen gemacht oder haben so Beziehungen untereinander. Und es gibt einen Teamkollegen, der gut kann mit einem anderen Teamkollegen und so weiter. Das bekommt schon eine ganz neue Komplexität, die ich echt spannend finde.
Ja, es ist insofern interessant, weil es halt dazu führen könnte, glaube ich, dass es dieses Immersive, also sich quasi wirklich in eine Computerspielwelt hinein versenken, für den Spieler nochmal verstärkt. Weil ich kann ja auch jetzt schon in Spielen mit zum Beispiel Tastenbefehlen oder bestimmten Klicks oder sowas irgendwelchen Teammates Befehle geben, theoretisch. Aber dass ich mit denen tatsächlich so rede, wie ich mit dir reden würde,
ja, genau,
ist eben vielleicht nochmal was anderes und schafft dann irgendwie nochmal eine glaubwürdigere Welt.
Ich erinnere mich gut, als ich so irgendwie mit 20 oder so habe ich mal, ich glaube, es war The Last of Us gespielt. Das ist so bekannt, glaube ich, als eins der Spiele, was sehr emotional ist. Also es ist kein Multiplayer-Spiel, wo ich einfach gegen jemand anderen kämpfe, sondern man spielt wirklich eine Story durch.
Ja.
Und man geht durch eine sehr aufwendig gestaltete Welt. Es gibt tolle Synchronsprecher, die da die Stimmen machen und so weiter. Es ist wirklich sehr gut gemacht schon. Trotzdem hat mich das damals als so Nicht-Gamer immer ziemlich frustriert. Weil was dieses Spiel nämlich immer gemacht hat, war, es hat mir immer so gezeigt, hier ist eine komplette Welt. Ja, hier, da ist ein Haus und da kannst du da rein und jetzt mach doch das. Und dann habe ich aber Schritt für Schritt festgestellt, das stimmt alles gar nicht. Also ich kann gar nicht wirklich in all diese Häuser. Ich kann gar nicht wirklich alles machen in diesen Kampfszenen, was ich mir vorstellen kann. Und das war immer das, was ich dachte, was coole Videospiele ausmacht. Und wahrscheinlich das, was ich mir mit 12 Jahren vorgestellt habe.
Was es ja mittlerweile auch mehr gibt vielleicht als damals. Oder je nachdem, welches Spiel man sich anguckt.
Genau, das ist also das Konzept.
Es gibt schon diese Open-World-Spiele wie Cyberpunk und andere,
aber
wo du mehr
erkunden
kannst.
Aber auch da gibt es dann ja mal so eine, wenn wirklich eine Action-Szene konkret durchgespielt werden muss, dann bleibe ich da doch ziemlich genau in diesem Setting.
Ja, und es ist eben immer allein dadurch begrenzt, dass, also so, natürlich diese Welten, die teilweise dann gebaut werden, sind wirklich gigantisch groß. Also es wird ja auch viel über das neue GTA geredet, GTA 6, das rauskommt, das ja, wo wirklich jahrelang dann daran gebaut wird. Aber das muss eben alles von Hand gebaut werden. Also diese ganzen Umgebungen, da muss irgendwo ein Programmierer sich hinsetzen und die dann halt auch erschaffen. Und deswegen stößt das einfach irgendwann an seine Grenze. So, du kannst einfach nicht auf dieselbe Art und Weise wie jetzt in der echten Welt, wenn du hier vor die Tür gehst, heute nach unserer Aufnahme, dann kannst du ja alles machen. Ja, alle genau. Häuser, die du siehst, in die kannst du reingehen. Und das sozusagen nachzubauen, das ist schon nicht ganz einfach.
Ja, aber Fritz, genau da kommt jetzt noch ein anderes neues Tool ins Spiel, ja. was ich mir im Vorhinein anschauen konnte. Und zwar ist das Google Genie 3 oder Project Genie. Hatten wir schon mal hier im Podcast. Das ist schon ein bisschen her und auch mehr so als so theoretischer Unterbau. Das ist jetzt verfügbar, es kostet nur relativ viel Geld. Aber ich habe mir das jetzt mal angeguckt, so testweise. Und worum es hier geht, ist, ich kann in Project Genie, so heißt dieses Tool, ich kann ein Bild reinladen, ich kann eine Beschreibung geben von einer Welt. Ich kann zum Beispiel sagen, hallo, ich hätte gerne ein verlassenes Skischalet, während es gewittert. Und ich hätte gerne, dass da eine kleine süße Katze durchgeht, die einen großen Zylinder trägt.
Ein Skischalet, das ist ja was ganz Tolles.
Ich erkläre auch gleich, warum ich mir das vorgestellt habe. Und das Interessante ist, dann wird halt wirklich diese Welt generiert. Also dann kann ich wirklich mit dieser Figur durch diese Welt durchgehen und ich kann Türen öffnen, ich kann Leitern hoch und runter gehen. Ich kann teilweise sogar, wenn ich das vorher so prompte, mir irgendwie so ein ominöses Portal hinprompten, wo ich gar nicht weiß, was auf der anderen Seite ist, und dann gehe ich aber durch und sehe wirklich, was dort ist. Es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Ich werde, wir werden das ein bisschen vorbereiten. Also wer möchte, der kann in den Shownotes mal in einen Link klicken zum Thema Genie 3. Da werden wir ein paar Videos drin verlinken, die ich damit erstellt habe. Und ich erwähne auch das mit dem Skischalet, weil ich habe ja eine Hörspielserie geschrieben letztes Jahr.
Und die hat auch in einem Skischalet gespielt.
Die hat da gespielt. Und was ich halt dann, ich habe dann überlegt, okay, welche Welt möchte ich generieren? Wo möchte ich mich mal drin bewegen? Und da habe ich halt so die Beschreibung von diesem Ort quasi gemacht. Das ist die Anfangsszene von diesem Hörspiel. Die kommt da an. Es ist alles ein bisschen unheimlich. Es ist alles sehr genau beschrieben, wie das aussieht. Aber es ist ein Hörspiel, deswegen wurde das ja nie visualisiert. Und dann habe ich der KI gesagt, bitte zeige mir doch mal diese Welt und wie ich dann auf einmal sehe, wie da so meine Figur aus meiner Hörspielserie auf einmal durch diese Location durchmarschiert und das alles anguckt. Das war ein ganz surrealer Moment. Also es war wirklich ein total spannendes Experiment und es zeigt mir schon, okay, wir graben da so noch ganz, wir sind noch ganz an der Oberfläche, aber wenn wir das ein bisschen weiter so freigeschaufelt haben, was da alles liegt, ich glaube, das wird noch total toll.
Und vielleicht müssen wir das einmal nochmal wirklich explizit erklären, vor allem für die Leute, die nicht die Folgen gehört haben, als wir das letzte Mal über Project Genie gesprochen haben. Das, was das ausmacht und warum das so verwandt ist mit Computerspielen mehr als mit Filmen, ist, dass diese Videos interaktiv sind. Also du hast es ja gerade schon gesagt, aber man kann sich dann, glaube ich, auch mit den Pfeiltasten am PC durch diese Umgebung bewegen. Und während man sich durchbewegt, entsteht die Umgebung. Also es ist vom Potenzial zumindest her genau das, was wir gerade gesagt haben, was wir uns früher immer in den Computerspielen gewünscht haben. Nämlich bei jeder Tür, bei jedem Gebäude, hinter jeder Ecke kann ich tatsächlich mich hinbewegen und was Neues entdecken, weil das von dem Modell entsteht. Man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt gerade noch, also ne, diese großen Computerspiele, die kannst du ja stundenlang, tagelang, wochenlang spielen. Bei Project Genie und vergleichbaren Sachen, da sind wir noch bei wenigen Sekunden bis wenigen Minuten.
Es sind 60 Sekunden aktuell. Also man hat auch wirklich oben immer so einen kleinen Timer, der so runterzählt. Ja. Und was aber auch wieder so eine interessante Spielmechanik ist, weil man immer denkt, ah Mist, ich habe nur noch 10 Sekunden, um irgendwie hier was Interessantes zu entdecken. Es ist natürlich nur eine unfertige Demo. Ja, das ist noch nicht fertig. Man würde jetzt, glaube ich, nicht wirklich den ganzen Abend da sitzen und schön Project Genie zocken. Aber das Potenzial ist wirklich super spannend. Und es gab jetzt auch letzte Woche noch eine Neuerung, und zwar kann man jetzt durch Google Street View mit Project Genie durchmarschieren. Also ich kann eine Adresse auswählen, leider aktuell nur Adressen in den USA, da kommt hoffentlich noch mehr. Wir Deutschen haben ja Probleme mit Google Street View, historisch immer mal wieder gehabt, aber kommt hoffentlich trotzdem. Und dann kann ich aber auch...
Vielleicht kannst du dir die ganzen zensierten Häuser dann einfach imaginieren lassen von Project Genie.
Das, ja, okay, das wäre vielleicht
dann
ganz...
Dann sind da so auf einmal so schöne 100-Wassergebäude statt diese grau irgendwie zensierten Blobs.
Du, das ist gar nicht so weit entfernt von dem, was was diese Street View-Funktion jetzt schon macht. Also man muss nicht einfach durch die Straße spazieren, wie sie wirklich aussieht, sondern man kann beispielsweise auch auswählen, ich möchte das jetzt im Film Noir-Style haben oder dann fahren halt so alte Autos durch oder so. Also es ist wirklich total spannend und ich sehe eine Zukunft, die wahrscheinlich nicht weit entfernt ist, wo ich durch die Straßen von München Mario Kart fahren kann oder halt irgendein Rennspiel. Gerade geht das noch nicht, aber die Technik scheint mir irgendwie jetzt da zu sein und die Vorstellung finde ich schon ziemlich abgefahren. Oder dass ich irgendwie auf dem Platz vor dem Bundestag stehe und gegen ein großes Monster kämpfe oder so. Beides ist da. Ja. Wir haben die Daten, wir wissen, wie das aussieht und wir haben jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit daraus, interaktive Spielwelten zu machen. Macht super viel Spaß, das jetzt schon auszuprobieren.
Wir sind ja schon jetzt fast am Ende der Folge, aber ich möchte dann trotzdem nochmal zwei Gedanken loswerden, Gregor, dazu. Und das eine ist so ein bisschen, dass ich mich bei diesen Sachen immer frage, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das am Ende technisch alles möglich sein wird. Das ist ja immer noch ein bisschen, sage ich mal, ein großes Fragezeichen, weil am Ende kostet das Tokens, das kostet Rechenleistung. Funktioniert das wirklich? Wird das günstig genug sein, dass man sich das als wirkliche Spielerfahrung leisten kann? Und wenn dem so ist, ist es dann überhaupt interessant? Weil das, was Spiele ja ausmacht, ist ja genau auch, was du gerade erzählt hast mit The Last of Us, nämlich, dass sie eine Geschichte erzählen. Also, dass es tatsächlich irgendwie jemanden gab, der sich da hingesetzt hat und sich überlegt hat, was soll der Mensch, der dieses Spiel spielt, für eine Erfahrung haben? Was ist die Geschichte? Was ist die Pointe davon? So wie bei einem guten Buch oder bei einem guten Film ja auch. Und wenn ich jetzt was habe, wo das sozusagen total generiert ist, dann frage ich mich schon ein bisschen, wie lange bleibt das spannend so? Weil es ist ja auch, sag ich mal, von den Videos, die es jetzt gerade gibt, manchmal wie so ein luzider Traum. Also ich laufe durch irgendwas durch und es passieren einfach absurde Dinge, aber es hat eigentlich keinen wirklichen Sinnzusammenhang miteinander und es gibt keinen klaren Plot und es gibt keine klare, warum mache ich das eigentlich so? Wie lange wird das spannend sein, wenn ich einfach nur durch eine sich selbst erschaffende Gegend laufe? Und wie schnell habe ich das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich gar nicht weiß, was ich da machen möchte?
Ja, woran mich das ein bisschen erinnert, ist halt sowas wie Dungeons and Dragons oder andere Pen-and-Paper-Spiele. Wir haben da übrigens auch schon mehrmals, also ich werde jetzt mal konkret Robert erwähnen, E-Mails bekommen von Leuten, die uns erzählen, dass sie mit Hilfe von KI ganz spannende Rollenspielwelten entworfen haben, wo sie selber immer noch dafür verantwortlich sind, zu sagen, wie soll diese Welt aufgebaut sein, was ist mir da besonders wichtig, aber man lässt sich halt so auch diese Kleinstarbeit dann irgendwie mit der KI vervollständigen. Jeder, der mal Dungeons & Dragons gespielt hat, die Idee dabei ist ja, man hat eben keine feststehende Story, sondern man hat einen Dungeon Master, einen Spielleiter, der weiß ungefähr, wo er hin möchte mit der Geschichte. Aber wenn dann die anderen Spieler sagen, weißt du was, wir gehen jetzt in diese Taverne und reden nicht mit dem mysteriösen Fremden, der am Tresen sitzt und wo der Spielleiter offensichtlich möchte, dass die Leute zu dem gehen, sondern nein, wir gehen zu den random Kobolden, die in der Ecke hocken und Karten spielen und wir wollen eigentlich mit diesen Kobolden sprechen, dann muss der Spielleiter sich in diesem Moment irgendwas ausdenken für diese Kobolde. Ja. Und dieses Auffüllen der Welt, also dass man die Welt möglichst reichhaltig macht, dass da möglichst viele kleine Sachen passieren und auch das spontane Reagieren auf eine sehr konkrete, vielleicht auch persönliche Vorliebe der Spieler, da sehe ich total viel Potenzial für KI. Also dass wir sozusagen immer noch Welten haben, die von Menschen gebaut wurden und wir haben einen Menschen, der sich Gedanken darüber gemacht hat, was möchte ich hiermit ausdrücken, aber dass wir KI nutzen, um die Lücken aufzufüllen, wo es einfach nicht Sinn machen würde, dass all die wirklich händisch menschlich aufgefüllt werden.
Ja, wir finden das vielleicht jetzt super cool alles, aber wenn man sich mal die Kommentare anguckt unter jeder neuen Meldung in der Games-Branche, wenn irgendeine Entwicklerfirma KI einsetzt oder irgendwas mit KI macht, dann ist da die Stimmung ganz anders. Also die Leute in der Games-Welt, ich weiß das von meinen Freunden, die dort sind, die da auch teils irgendwie Content machen, die sind extrem skeptisch gegenüber dem Einsatz von KI. Zum einen aus so ganz pragmatischen Gründen, weil alle merken, ihre Grafikkarten werden teurer dafür, dass Nvidia irgendwie jetzt damit furchtbar viel Geld verdient, die an KI-Firmen zu verkaufen. Mhm. Und zum anderen eben schon auch, weil es da ein großes Bedenken gibt, wenn menschliche Kreativität irgendwie die Gefahr besteht, dass die ersetzt wird durch maschinelle, generative Artwork oder eben auch Spielinhalte.
Das ist ja auch das, was Promptables ganz bewusst nicht ist. Also Promptables ist ja ein Spiel, was von Menschen gemacht wurde. Es hat menschliche Zeichnungen, es wurde menschlich aufgebaut, die Musik ist total toll, genau. Wurde von Menschen gemacht. Also es ist schon ein menschliches Spiel mit einer KI-Komponente. Und deswegen hoffe ich auch, also nicht nur, weil es unser Spiel ist, aber auch deswegen hoffe ich, dass das ein interessanter Erfolg werden kann. Weil ich glaube schon, dass da sehr viel möglich ist, wenn wir nicht einfach nur sagen, es gibt entweder KI-Spiele oder menschliche Spiele, sondern es gibt vielleicht neue Dinge, die KI möglich macht, die vorher einfach nicht möglich waren. Und ob das jetzt so perfekt sein wird, wie ich mir das mit 12 vorgestellt habe, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, vielleicht schafft das mich ja sogar irgendwann mal wieder dazu, mich vor eine Konsole zu hocken oder so.
So, Gregor, aber bis es soweit ist, haben wir ja noch unsere Schlussrubrik. Und Gregor, was hast du denn mit KI gemacht diese Woche?
Ich gehe heute mal raus aus der Praxis und möchte stattdessen kurz sprechen über eine aktuelle Story, beziehungsweise zwei oder drei. Und zwar geht es um Börsengänge. Ja, es geht vor allem darum, dass OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT und Co., Gerüchten zufolge, wir sind noch im Gerüchtestadium, deswegen haben wir auch keine komplette Folge darüber gemacht, sich auf einen Börsengang vorbereitet. Und das wäre einer der spektakulärsten Börsengänge aller Zeiten. Also die reden über eine wirklich gigantische Bewertung, ich glaube zehnstellig, ja, also eine Bewertung von mehr als einer Billion, mehr als einer Trillion Dollars. Und das trotz ungefähr nur Einnahmen von so 20 Milliarden im Jahr 2025. Das wird alles immer mehr, aber es wird wahrscheinlich dazu führen, dass so 2026 das Jahr vielleicht der Wahrheit wird, weil bislang konnten sich diese großen KI-Firmen ja immer dahinter verstecken, dass hier private Unternehmen waren, die nicht am öffentlichen Aktienmarkt gehandelt wurden. Und in dem Moment, in dem so eine Firma auf einmal sich hinsetzt und sagt, hier ist übrigens unser S1 nennt sich das, also das Dokument, wo wir wirklich mal unsere ganzen Bilanzen offenlegen müssen und einfach mal zeigen, woraus wird diese Wurst eigentlich gemacht. Da wird sehr genau hingeschaut werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles drin steht.
Ja, die interessante Frage daran ist ja auch, es ist einer von verschiedenen großen Börsengängen, die uns bevorsteht. Also SpaceX zum Beispiel, keine KI-Firma, aber doch irgendwie auch verbandelt.
Mittlerweile schon, weil sie geschluckt haben. Ja.
Und weil Elon Musk ja ständig darüber redet, dass das große Geschäftsmodell von SpaceX sein wird, Data Centers im Weltraum zu bauen. Also das hängt schon miteinander zusammen, aber auch da steht der Börsengang bevor und die Leute sind, sage ich mal, sehr nervös, was das angeht, weil viele sich auch Sorgen machen, dass diese wirklich sehr, sehr großen, also rein von der Dimension her wirklich mit die größten Börsengänge in der Geschichte der Menschheit, dass die dann direkt auch reinrutschen in alle ETFs und alle Fonds von Leuten, die eigentlich gar nichts zu tun haben wollen mit diesen Unternehmen und man dann Aktien von einem Unternehmen hat, das man eigentlich gar nicht will. Und wenn das dann runtergeht nach dem Börsengang, was ja manchmal der Fall sein kann, dann ist man so ein bisschen der Gelackmeierte. Also das wird sehr, sehr spannend werden.
Ja, oder es geht noch weiter hoch. Also
das kann auch sein.
Bisher, ich meine, wir haben zum ersten Mal über die Frage, ob KI eine Blase ist, geredet 2024. Ja. Und ich habe das Gefühl, seitdem ist wirklich jeden Monat habe ich Artikel darüber gelesen, in Wirtschaftszeitungen. Ich habe Videos darüber geguckt. Leute haben mich gefragt, so und wann platzt diese? Bisher ist sie erstaunlich robust. Anthropic hat dieses, auch jetzt letzte Woche angekündigt, sie hätten zum ersten Mal ein profitables Quartal gehabt. Da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kreative Buchhaltung mit dabei, andere Standards angesetzt, ja, wäre es vielleicht nicht ganz so einfach, aber trotzdem, also da kommt mittlerweile wirklich richtig viel Geld zusammen und vielleicht finden wir dieses Jahr wirklich raus, ist das jetzt eine Blase oder nicht? Explodiert diese Blase und alles geht kaputt oder explodiert sie insofern, als dass einfach alles noch viel weiter hochgeht und wir sollten alle richtig dankbar dafür sein, dass das in unseren ETFs
werden
landet.
Werden die Börsenkurse nie wieder fallen.
Denn sonst kommen wir gar nicht raus aus der permanenten Unterschicht.
Ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, da werden wir uns noch ein paar Mal damit beschäftigen.
Ja, ich freue mich drauf. Fritz, was hast du letzte Woche mit KI gemacht, wenn du, bist du reich geworden, hoffe ich auch. Bist du an die Börse gegangen?
Ich bin nicht reich geworden, aber ich habe tatsächlich eine Geschichte dabei, die mich sehr amüsiert hat und auch ein bisschen passt zu dem, was du gerade erzählt hast. Es geht nämlich um ChatGPT, was ich mittlerweile gar nicht mehr so häufig verwende, aber meine Mutter verwendet das noch. Mhm. Und
eine Menge ist es, du sagst das wie so, sie verwendet noch so ein altes Wählscheibentelefon. So ist es nicht. Ja, man darf ChatGPT benutzen, das ist in Ordnung.
Es ist natürlich ein total tolles Modell, aber meine Mama benutzt das, meine ich, auch im kostenfreien Modus. Mhm. Und das könnte auch ein bisschen erklären, diese Geschichte, die mich doch sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar hat sie mir neulich erzählt, dass sie ChatGPT gefragt hat. Sie fährt nämlich gerne mal am Wochenende raus zum Wandern und fährt gerne mit der Bob. Gregor, kennst du die Bob?
Die Bob, die Bayerische Oberlandbahn.
Die Bayerische Oberlandbahn. Die ist
legendary, genau. Die Bayerische Oberlandbahn.
So. Für alle, die das nicht kennen, das ist so ein regionaler Bahnbetreiber in München, der vor allem ein paar Bahnlinien Richtung Alpen zu tollen Wanderausflugszielen und Seen betreibt. Und dann hat meine Mama ChatGPT gefragt, hey, ich würde gerne am Wochenende mit der Bob rausfahren, ein bisschen ins Grüne. Könntest du mir ein paar Wanderziele empfehlen, wo ich mit der Bob gut hinkomme? Mhm. Und dann hat ChatGPT geantwortet, ja, natürlich. Also du könntest zum Beispiel in den Perlacher Forst gehen und dem Bob, dem wird's da auch super gefallen. Aber du solltest nicht vergessen, eine Leine mitzunehmen.
Was? Also okay, ich dachte erst, okay, sie denkt, Bob wäre ein Kumpel, ja, den man mitnimmt, aber jetzt bin ich gespannt, wo die Leine ins Spiel kommt.
Also es könnte natürlich sein, dass ChatGPT denkt, meine Mama hat irgendwelche Sachen vor mit ihrem Kumpel Bob, wo man eine Leine braucht, aber ich glaube, ChatGPT hat gedacht, es ist einfach ein Hund. Also sie will mit ihrem Hund Bob sozusagen ins Grüne gehen.
Hat deine Mama einen Hund?
Meine Mama hat keinen Hund.
Es gab keinerlei. Bob heißt.
Nein, nein. Also, okay. Dann hat meine Mama natürlich das ChatGPT erklärt, hat gesagt, nein, ich meine mit der Bob die Bayerische Oberlandbahn, mhm, ich will mit dem Zug rausfahren und so weiter. Und daraufhin hat ChatGPT geantwortet, ach so, ja dann würde ich natürlich empfehlen, also eine richtig schöne Runde am Tegernsee. Das ist auch perfekt, um mit der Bob rauszufahren. Aber denk dran, eine Leine mitzunehmen und ich bin mir sicher, dass es dem Bob da wunderbar gefallen wird. Und also ich musste sehr lachen, als sie mir das erzählt hat, weil es natürlich zum einen erstmal ein unglaublich charmantes Missverständnis, mhm, ist und zum anderen aber, dass dann der Chatbot dabei geblieben ist, auch nach, mhm, der Korrektur, zeigt dann doch immer wieder ganz schön, dass, also jetzt Börsengang hin oder her, die Modelle haben ein paar lustige kleine Angewohnheiten, die jetzt zumindest in der kostenfreien Version nicht sich einfach so schnell weiterhin aufgelöst haben.
Genau, ich denke, das Thinking-Modell hätte diesen Fehler nicht gemacht. Der kleine Prompting-Trick, der da drin steckt, ist aber natürlich, wenn man einmal mit der KI auf einer falschen Fährte gelandet ist, dann ist es besser, einfach ein neues Gespräch anzufangen oder die allererste Anfrage nochmal zu bearbeiten, anstatt dass man versucht, die KI zu korrigieren. Weil wenn sie einmal drin steckt in dieser falschen Annahme, ja, dann kommt sie da ganz schlecht raus. Es gab eine Studie, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, an die muss ich jetzt denken, wo man festgestellt hat, dass wenn man große Modelle, und zwar so richtig smarte Modelle, wenn man die trainiert auf neuem Text und der Text ist ausgedacht, aber er ist auch als ausgedacht markiert. Also man sagt beispielsweise, hier ist ein Artikel, der ist falsch. Bitte glaubt nichts, was da drin steht. Und dann steht da drin, dass Ed Sheeran bei der Olympia die Goldmedaille gewonnen hat. Und dann fragt man das Modell, nachdem es trainiert wurde, sag mal, hat jemals ein Popmusiker bei Olympia gewonnen? Dann sagt das Modell, ja, Ed Sheeran. Also die Modelle sind gar nicht in der Lage, Verneinungen zu verstehen. Und das ist so ein Problem, was die haben im Vergleich zu uns. Weil wenn ich dir das geben würde und sagen würde, dieser Artikel ist falsch, dann würdest du wahrscheinlich nicht hinterher rumlaufen und erzählen, dass Ed Sheeran bei Olympia gewonnen hätte. Aber so wie die funktionieren, muss man quasi vor jeden einzelnen Satz dazu schreiben, dieser Satz ist falsch, dieser Satz ist falsch, dieser, mhm, Satz ist falsch. Sonst merken sie es nicht. Also passiert hier was Ähnliches, ja, weil sie quasi einmal auf diesem falschen Dampfer war, wird der beibehalten und es braucht sozusagen wahrscheinlich wirklich einen kompletten Reset, komplett neues Gespräch, um der KI beizubringen, dass es eben keinen Hund namens Bob gibt.
Aber wir haben ja nicht nur den Bob, sondern wir haben auch den Mark, also einer unserer Hörer, der uns geschrieben hat, was er mit KI gemacht hat diese Woche.
Und das, was Mark gemacht hat, das passt auch super in die Folge heute. Es geht nämlich ums Gaming, nur hat Mark einen völlig anderen Ansatz sozusagen gefunden. Und zwar Mark spielt ein Computerspiel, das heißt Satisfactory. Und als ich das Christian, unserem Redakteur, im Vorhinein gesagt habe, hat er sofort so wissend genickt. Also ich glaube, wenn man sich auskennt mit Games, dann kennt man Satisfactory. Und dann weiß man auch, dass das ein ziemlich kompliziertes Spiel ist. Also da geht es darum, Marc schreibt, Logistikketten und automatisierte Lager aufzubauen. Was für mich nicht wie Spaß klingt, aber für Christian und Marc, ich glaube, schon großer Spaß ist. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat sich so eine Art KI-Assistenten für dieses Spiel gebaut, weil er sagt, es ist ziemlich schwierig, immer alles im Kopf zu behalten, so, wofür brauche ich jetzt was? Welches Material führt wohin? Da muss man sich eigentlich quasi die ganze Zeit so ein Notizbuch mitführen. Und Marc hat das quasi automatisiert. Also er hat sich so eine Art App bauen lassen, spricht dann mit Gemini über das, was er vorhat in dem Spiel. Und das gibt dann einen Prompt, aus dem er wiederum einen Claude geben kann. Und das gibt er dann in Claude. Und Claude hat automatisiert dann so eine Web-App, wo es ihm quasi anzeigt, wie er als nächstes vorgehen soll. Also es klingt wie ein ziemlich aufwendiger Prozess.
Es ist sehr lustig, weil Marc hat uns ja geschrieben, in Satisfactory geht es darum, Logistikketten und automatisierte Lager aufzubauen. Also genau das passt dann ja auch sehr gut dazu, zu dem, wie er sich da eine Logistikkette mit seinen Sprachmodellen aufgebaut hat.
Also er hat uns auch den Link dazu geschickt und es ist wirklich ziemlich aufwendig. Also man kann da wirklich viele so Sachen miteinander kombinieren, Sachen hin und her ziehen. Er hat sich im Grunde genommen eigentlich eine komplette Webseite, ein komplett eigenes Videospiel eigentlich fast schon gebaut, um dieses erste Videospiel zu spielen.
Ich dachte gerade, was du mir gezeigt hast, ist das Spiel Satisfactory.
Nein.
Es ist wirklich so eine richtige bunte Nutzeroberfläche
mit ja.
Flowcharts.
Also richtig spannend, finde ich auch noch einen schönen Gedanken, selbst wenn wir vielleicht die KI nicht im Videospiel selber haben wollen, vielleicht so als Assistent, der einen unterstützt, ist es vielleicht doch ganz hilfreich. Ich hätte das durchaus ein bisschen brauchen können bei The Last of Us, um mich aus den ganz frustrierenden Stellen so ein bisschen rauszuholen.
Und was ihr natürlich machen könnt, ist jetzt dasselbe wie Marc, nämlich einen extrem komplexen Logistikbot zu bauen, der euch dann aber nicht hilft bei Satisfactory, sondern natürlich bei Promptables, um dort die idealen Prompts zu entwickeln und vielleicht in 5 verschiedenen Arenen gleichzeitig zu kämpfen. Oh. Und wenn ihr einfach nur ganz normal Promptables spielt, dann geht das auch. Ihr findet den Link in der Beschreibung, promptables.de. Und übrigens ein zweiter Link in der Beschreibung ist zu einer Abstimmung, einer Community-Abstimmung. Es gibt nämlich gerade ein weiteres Promptable. Also es werden noch weitere Promptables freigeschaltet und eingebaut in das Game. Und da gibt es gerade eine Vote über den Namen, den das haben soll. Also ihr könnt eure Ideen für Namen dann auch dort eingeben und gucken, am Ende werden die vielleicht gewählt.
Auch das ist ja irgendwie eine Art Interaktivität, auch irgendwie was mit Games zu tun hat.
Ich finde, es sollte einfach Gregor heißen.
Wenn ihr während des Videospiels Podcasts hören wollt oder vielleicht noch eher danach, dann haben wir noch eine tolle Empfehlung für euch. Es ist ein Podcast, wo ich tatsächlich sogar auch zu Gast war vor 1,5 Wochen. Und zwar ist das der Podcast Willkommen im Club.
Hello. Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
So, mein Lieber, ich werde jetzt hier direkt wieder diese Mucke anmachen. Gregor, du weißt, was das heißt.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst.
Du weißt, was das heißt. Ich habe hier schon Aurebyte ausgewählt.
Lässt du mich vorher in deinen Laptop und ich mache dir Paralyse weg, weil ich glaube, Paralyse ist ein bisschen.
Ich habe ein anderes Promptable jetzt.
Ich habe ein anderes Promptable. Okay, gut.
Wir spielen es einfach nochmal ganz gemütlich, ohne Stress.
Ich habe Stress. Du hast keinen Stress, weil du gewinnst.